Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Amen.
Der Predigttext steht heute im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, 1 bis 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine letzte Predigt über Nehemia Kapitel 8. In diesem Kapitel ist deutlich geworden, wie wichtig es für unsere Beziehung zu Gott ist, dass wir sein Wort nicht nur hören, sondern verstehen. Und wie wir letztendlich dadurch zur Freude in Gott finden und gestärkt werden. Heute wollen wir uns mit Johannes Kapitel 14, 1 bis 14 beschäftigen, und auch wenn das auch ein ganz anderes Buch, ja sogar ein ganz anderes Testament ist, es geht um dasselbe Thema. Das Verstehen des Wortes und die wunderbaren Folgen für uns. Ich habe das heute überschrieben, diese Predigt: nur trockene Theologie oder die Macht für siegreichen Glauben. Dieser erste Vers im Predigttext, der gibt uns hier einen Einblick in die Herzen der Jünger. Sie sind erschreckt, verunsichert, voller Angst. Warum? Was war passiert? Nun, sie waren so erschreckt, weil Jesus an diesem Tag so viele abgefahrene Sachen getan und gesagt hat. Es ging los mit der Fußwaschung. Der Meister wusch den Jüngern die Füße. So was macht denn noch nicht mal ein Jünger. So was macht ein Sklave. Was geht jetzt hier ab, Herr Jesus? Und dann fing er an zu sagen, dass einer aus diesem engsten Kreis ihn verleugnen wird, verraten wird. Einer von uns. Und dann zu guter Letzt, die Zuspitzung von allem, sagte er noch dem Anführer von den Zwölfen, den mutigsten, der immer vorne an war, Petrus, dass er ihn verleugnen würde, noch in dieser Nacht. Und als ob das nicht alles genug wäre, sagt Jesus dann noch: Und wisst ihr was, ich werde euch verlassen. Und ihr könnt mir nicht folgen. Also die Jünger, die wussten überhaupt nicht, was jetzt passieren wird. Sie verstanden nicht, was Jesus zu ihnen sagt. Aber so viel ist ihnen wahrscheinlich deutlich geworden: In dieser Nacht passiert irgendwas. Es wird sich alles verändern. Und ab morgen sind wir allein. Jesus sagt ihnen: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut mir. Nun, warum brauchen die Jünger nicht erschrecken in dieser Situation? Warum können sie auf Gott und auf Jesus vertrauen? Warum können sie auf Jesus wie auf Gott vertrauen? Und dazu wollen wir uns heute 5 Gründe anschauen. 5 Gründe für siegreichen, 5 Gründe für festen Glauben an Jesus. Der erste Grund: Wir werden Jesus einmal folgen. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Haus meines Vaters, so nannte Jesus den Tempel. In Kapitel 2, Vers 16. Ja? Also da im Tempel die Händler austrieben. Das Haus meines Vaters. Und dann, als die ihn angemacht haben und gesagt haben, was machst du hier? Dann sprach er auf einmal von sich selbst als dem Tempel. Brech diesen Tempel ab und ich richte ihn in 3 Tagen wieder auf. Sein Leib, er selbst war der Tempel. Die Erfüllung des Tempels. Wenn Jesus nun die Wohnungen im Haus seines Vaters bereitet, dann bedeutet das, dass er in erster Linie sich selbst bereitet. Das ist das, was Jesus hier sagt. Jesus geht also nicht hin, um dann vor Ort im Himmel die Räumlichkeiten für uns vorzubereiten. Und weil es so viele Räume sind und er alles so herrlich machen will, braucht er nun schon 2000 Jahre. Und er hat in 6 Tagen die Welt geschaffen und die Welt ist schon so herrlich. Und wenn er jetzt 2000 Jahre schon an der Ewigkeit, an der neuen Erde rumbastelt, ja, wie herrlich wird die dann werden? Okay, das ist ein schöner Gedanke, aber das ist nicht das, was hier steht. Indem Jesus wegging, beziehungsweise indem Jesus zum Vater zurückging, und zwar über das Kreuz, hat er die Stätte bereitet. Darum geht es. Durch seinen Tod, Auferstehung und Himmelfahrt hat Jesus die Stätte für uns bereitet. Und diese Stätte ist zuallererst er selbst. Wir hatten das heute im Bekenntnisunterricht. Wo kommen wir hin, wenn wir sterben? Zu Jesus. Und Jesus ist mein Vater. Also weil wir im Himmel vollkommen mit Jesus verbunden sein werden, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Und das kann eben nur geschehen, weil er unsere Sünden vergeben hat, stellvertretend unsere Strafe getragen hat. Weil wir dann so bei ihm sein werden, werden wir beim Vater sein. Aber wie sollen wir uns das vorstellen? Wir hatten das heute. Wir werden es im nächsten Bekenntnisunterricht weiter behandeln. Wir können heute nicht so sehr darauf eingehen. Wir werden keine Geistwesen oder Engel in den Wolken sein, sondern wir werden letztendlich mit einem neuen Leib auf einer erneuerten Erde in der Gegenwart Gottes bei unserem auferstandenen Herrn sein. Und das alles durch und in Christus. Fragen wir aber jetzt, welche Auswirkungen hat das, diese Wahrheit auf unser Leben hier? Die erste Anwendung, die erste Auswirkung ist, dass es uns Trost gibt. Wir werden definitiv zu Gott kommen. Jesus hat gesagt, die Wohnungen sind da. Ich hätte es euch doch sonst gesagt. Ja, das ist schon so. Im Bild gesprochen, wir werden in die himmlischen Wohnungen im Hause Gottes einziehen können, weil Jesus alles dafür getan hat. Weil Jesus über Kreuz und auf Auferstehung zurück zum Vater gegangen ist. Die Stätte ist bereit. Und noch eine andere Auswirkung hat das für uns, oder eine Anwendung. Weil das so ist, sollen wir uns nicht an diese Welt hängen. Als Christen sollen wir in dieser Welt wirken. Jesus hat es hier gesagt, wir sollen größere Werke tun als er. Wir sollen also hier wirklich mächtig was bewirken. Aber unser Ziel ist es nicht, den Himmel auf Erden zu schaffen. Ja, durch die Christianisierung der Gesellschaft, durch die Transformation der Gesellschaft. Nein, unser Ziel ist es, vollkommen in der Gegenwart Gottes zu sein. Unser Zuhause ist nicht hier. Unser Zuhause ist bei Christus, ist bei Gott. Der zweite Grund für festen Glauben an Christus: Jesus wird wiederkommen. Ja, Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch die Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was ist hier gemeint? Mit der Rückkehr ist nicht die Auferstehung gemeint. Das ist vielleicht das Erste, was man denken könnte. Er kommt wieder, er steht ja wieder auf vom Tod. Nein, das ist nicht gemeint, denn Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt, das sind alles nur Teilschritte seines Rückweges zum Vater. Er spricht davon, dass er zurück zum Vater geht in die Herrlichkeit. Ist dann vielleicht damit gemeint, dass er im Heiligen Geist zu uns kommt? Denn durch den Heiligen Geist ist Christus ja bei uns. Und das ist das, was er als nächstes ankündigt hier im 14. Kapitel. Nein, das ist auch nicht gemeint, denn er ist ja mit dem Heiligen Geist zu uns gekommen, aber wir sind noch nicht zu ihm in den Himmel gekommen. Ja? Also das, wovon er hier redet, das ist sein zweites Kommen. Er sagt ihnen so viel wie, ich werde jetzt leiblich von euch weggehen, zu meinem Vater zurück, aber ich werde auch leiblich wiederkommen. Und dann werde ich euch alle zu mir holen. Er spricht von der leiblichen Auferstehung, er spricht von der Entrückung, die sein wird, wenn er wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir aus allen Nöten errettet und vor der Welt gerechtfertigt. Wenn er wiederkommt, wird das Böse der Welt völlig in die Schranken gewiesen und gerichtet werden. Deshalb freuen wir uns, dass Jesus wiederkommt. Aber das Größte, das Wichtigste wird sein, dass wir endlich völlig mit ihm vereint sein werden. Dass wir als leiblich Auferstandene mit dem leiblichen Gottmensch Jesus zusammenkommen werden. Das bedeutet unsere letztendliche Errettung, unser Glück und unsere Erfüllung. Ich habe das heute schon im Bekenntnis mit euch gesagt. Der Himmel ist so herrlich, weil wir mit Jesus dort zusammen sein werden. In Jesus werden wir mit ihm als Mensch zusammen sein und doch die Fülle Gottes erfahren. Denn in ihm wurde die Fülle Gottes, ist die ganze Fülle Gottes. Kommen wir zum dritten Grund. Für festen Glauben an Christus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg, sagt Jesus. Jesus hat die Jünger über seinen Weg aufgeklärt. Sein Weg zum Vater geht über das Kreuz und die Auferstehung. Im Kapitel vorher steht, dass er sagt, ich werde verherrlicht werden, ich werde wieder in die Herrlichkeit gehen, aber vorher muss ich wie ein Samenkorn in der Erde sterben. Ich muss also Schmach und Leid und Schmerz und Not auf mich nehmen, um Frucht zu bringen. Und erst dann werde ich verherrlicht werden. Das ist mein Weg. Und Jesus sagt, ihr kennt den Weg, den ich gehe. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Thomas ist ja uns bekannt als der Zweifler. Aber er sollte mehr dafür bekannt sein, dass er unbedingt mit Jesus zusammen sein wollte. Das war sein inneres Verlangen. Thomas war der Erste, der bereit war, mit Jesus in den Tod zu gehen. Nicht Petrus, Thomas. Nur um nicht von ihm getrennt zu sein. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo Lazarus gestorben ist und jetzt sagt Jesus, kommt, lasst uns jetzt dahin gehen. Und die Jünger wussten, was, in die Nähe von Jerusalem, das wird gefährlich. Und Thomas sagt in diesem Moment, da sprach Thomas, der Zwilling genannte, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Lieber mit Jesus sterben, als getrennt von Jesus sein. Das ist Thomas. Und Thomas spricht nur das aus, was wahrscheinlich alle Jünger dachten. Herr Jesus, wir wissen noch nicht mal den Ort, wo du hingehst. Wie sollen wir denn den Weg kennen? Also Thomas, er will Jesus folgen. Er will bei ihm sein. Wenn es sein muss, in den Tod. Irgendwo ist das gut. Er denkt aber, das ist jetzt sein Trugschluss, dass er nur dann bei Jesus sein kann, dass er nur dann Jesus folgen kann, wenn er den Weg geht, den Jesus gegangen ist. Und er versteht nicht, dass er diesen Weg nicht gehen kann und auch nicht gehen braucht. Petrus hatte hier in Versen vorher im 13. Kapitel dasselbe Missverständnis. Er wollte unbedingt auf Jesu Weg folgen. Er wollte auch sein Leben für Jesus lassen. Aber Jesus musste sein Leben für Petrus lassen und für Thomas und für uns alle, damit sie ihm folgen können, damit wir ihm folgen können. Ich gehe diesen Weg von euch über Kreuz und Auferstehung, damit ihr auf einen anderen Weg mir folgen könnt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Weil Jesu eigener Weg das Kreuz war, wurde er selbst zum Weg für uns. Der Weg Jesu war das Kreuz. Der Weg der Jünger ist Jesus. Aber was bedeutet das?
Weg, Wahrheit, Leben. Jesus ist in Person Weg, Wahrheit, Leben. Was bedeutet das? Er selbst ist der Weg, weil er das Opfer für unsere Sünden wurde. Weil er als der Hirte sein Leben für die Schafe gab. Weil er die Tür ist, durch die wir ins Leben gehen. Und auf diesem Weg, Jesus zu gehen, bedeutet, darauf voll und ganz zu vertrauen, dass er das Opfer ist, dass er der Hirte ist, dass er die Tür ist. Wir kommen nicht zum Vater, wir kommen nicht ins ewige Leben, in die Stätte, die Jesus bereitet hat, indem wir Jesu Lebensweg kopieren. Versteht ihr? Indem wir uns Jesus nur zum Vorbild nehmen. Das dachten die Jünger. Wir müssen dir irgendwie folgen auf diesem Weg, wenn es sein muss, in den Tod. Nein, so kommen wir nicht zu dieser Stätte. So kommen wir gar nicht zu Jesus. Wir kommen nur zum Vater, wenn wir an Jesus glauben. Sein Werk, sein Weg ist in gewisser Weise ein Vorbild für uns, na klar. Wir können von ihm lernen, was Demut, was Aufopferung bedeutet. Aber vor allem ist es geschehen, unsere Schuld auszulöschen und um uns vor dem ewigen Gericht zu bewahren. Wir selber können eben nicht unsere Schuld auslöschen. Wir können nicht einen Weg gehen, auf den wir für unsere Schuld gerade stehen. Das können wir, aber dann würden wir in aller Ewigkeit das Gericht tragen. Nur der Schuldlose konnte unsere Schuld auf sich nehmen. Und so wird er zu unserem Weg. Er ist die Wahrheit. Was bedeutet das? Er ist die Wahrheit, weil er das fleischgewordene Wort Gottes ist. Und das Wort Gottes ist Wahrheit. Und wisst ihr, warum das Wort Gottes Wahrheit ist? Weil hinter dem Wort Gottes Gottes Macht steht. Gott ist allmächtig. Wenn Gott etwas sagt, dann geschieht es. Gott hat die Welt geschaffen durch sein Wort. Alles, was geschieht, geschieht durch sein Wort. Jesus selbst ist dieses Wort. Er ist deshalb Wahrheit in Person. Er sagt uns nicht nur die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Alles, was er sagt, tut und ist, ist Wahrheit. Und er ist das Leben. Er ist das Sein. Er musste nicht werden, er wird nicht vergehen. Er ist, der er ist. Und darum lautet sein Name, ich bin, der ich bin. Er gibt uns das Leben, weil er sein Leben für uns gab. Aber auch nachdem er sein Leben für unsere Sünden gegeben hat, ist er das Leben und nur in Verbindung mit ihm haben wir das Leben. Denn wenn er auch sein Leben für uns gab, so hat er sich sein Leben, nachdem er gestorben ist, wieder genommen, weil er das Leben war. Das Leben, welches er uns gibt, das definiert er selbst in seinem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17. Ewiges Leben, das Leben, was er uns gibt, bedeutet, Gott zu erkennen. Und Gott erkennen heißt nicht nur, wir sehen irgendwie Gott, sondern es bedeutet, mit ihm verbunden zu sein in alle Ewigkeit. Das heißt, in seinem Haus mit ihm zu leben. Es bedeutet, in Christus zu sein. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles klar? Alles verstanden? Wundert euch nicht, wenn ihr nicht alles verstanden habt. Wir brauchen eine Ewigkeit. Wir brauchen das ewige Leben, um das zu verstehen. Wir können es jetzt nur nachsprechen, im Glauben annehmen, in geringen Ansätzen verstehen. Aber mehr ist uns nicht möglich. Wisst ihr, diesen Vers, den kennen wir doch alle auswendig. Wir hören ihn, wir sprechen ihn oft. Er ist unser Glaubensbekenntnis. Aber in seiner vollen Bedeutung ist es uns gar nicht möglich, ihn zu erfassen. Wir können nur mit Paulus sprechen, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Werke. Jesus ist Gott und Mensch in einer Person und er ist in Person der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wisst ihr, die Jünger in ihrer Situation damals, in der Verfassung, in der sie waren, sie konnten überhaupt nichts verstehen. Wenn sie Jesus verstanden hätten, wenn sie ihn als den, der er war, als Sohn Gottes erkannt hätten, dann hätten sie den Vater erkannt. Vers 7. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Das haben sie aber nicht. Und dennoch spricht Jesus weiter. Was? Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Warum? Nun, weil sie Jesus kennengelernt haben und weil Jesus jetzt von ihnen gehen wird, werden sie den Vater erkennen. Weil sie ihn als den menschgewordenen Vater erkannt, Sohn Gottes erkannt haben und weil er jetzt wieder von ihnen gehen wird. Und zwar, weil er von ihnen gehen wird über das Kreuz. Und das bedeutet, er wird ihnen die Sünden vergeben. Das, was sie hindert, ihn zu erkennen. Und er wird ihnen dann vom Vater den Heiligen Geist senden. Das wird er dann in den Versen danach sagen. Wir werden heute nicht darauf eingehen können. Aber durch den Heiligen Geist werden sie den Weg Jesus gehen, die Wahrheit in ihm erkennen und das Leben von ihm erlangen. Aber noch war es nicht so weit. In diesem Moment hier war es noch nicht so weit. Sie hatten noch nicht den Heiligen Geist. Aber sie hatten ja Jesus vor sich. Das haben wir nicht. Sie hatten Jesus leibhaftig vor sich. Damit kommen wir zum vierten Grund für festen Glauben an Jesus. In Jesus sehen wir den Vater. Und Philippus, jetzt der nächste Jünger, sagt, Moment, 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 nicht so schnell, Jesus. Durch das, was du uns sagst, verstehen wir leider überhaupt nichts. Und weißt du, wir erkennen auch nicht den Vater. Wir kennen dich, okay, ja, aber wir kennen den Vater nicht. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir hatten nicht diese Vision. Zeig uns den Vater, so genügt uns. Das alles, was du uns hier sagst, das ist ganz schön krasser Stoff. Pass mal auf, das können wir gar nicht verstehen. Zeig uns einfach den Vater. Und dann werden wir wissen, dass deine Worte wahr sind. Und dann wird unser Herz zur Ruhe kommen. Gib uns diese Vision, gib uns diese Offenbarung. Nun, wir Menschen, wir können Gott nicht sehen, sagt die Bibel. Wir können ihn nicht erkennen. Gott ist Geist, aber das ist gar nicht der Grund, dass Gott Geist ist und unsichtbar ist. Gott kann sich uns offenbaren. Das Problem ist, wir würden dabei vergehen. Ja, es wäre dann wie am Sinai. Gott hat sich ja offenbart dem Volk. Sie haben ja nur ansatzweise seine Offenbarung gesehen und hatten schon Angst. Sie durften nicht den Berg berühren, auf den Berg gehen, sonst wären sie schon gestorben. Also aufgrund unserer Sünden können wir Gott nicht erkennen, können wir nicht in seine Gegenwart kommen. Aber aufgrund unserer Sünden können wir ihn auch nicht wirklich von Herzen erkennen. Das eine ist, dass man äußerlich eine Erscheinung vielleicht sieht, wie das Volk Israel. Das andere ist, dass man mit Herzen Gott erkennt und an ihn glaubt. Wirklich Gemeinschaft mit ihm hat. Das ist das Wort, was es eigentlich sagt. Ja? Ein Mann erkennt eine Frau, das heißt, sie haben Geschlechtsverkehr. Sie haben tiefste Gemeinschaft miteinander. Wir erkennen Gott, wir haben tiefste, intimste Gemeinschaft mit Gott. Das können wir nicht haben. Aufgrund unserer Sünde. Mose durfte Gott hinterhersehen. Ihr kennt die Geschichte. Mose hat das Gesetz bekommen. Das Gesetz gibt uns Einblick in das Wesen Gottes. Es lässt uns ein Stück von Gott erkennen. Aber es lässt uns vor allen Dingen erkennen, dass wir ihm nicht entsprechen. Dass wir von ihm getrennt sind. Dass wir eben nicht mit ihm Gemeinschaft haben können. Das heißt, wir können auch durch das Gesetz, das heißt durch unsere guten Taten, Leistungen, durch irgendwas, was wir hervorbringen, nicht zu Gott kommen. Wir können Gott mit dem Gesetz in der Hand nur hinterher schauen, im Bild gesprochen. Und darum, weil das so ist, ist Gott in seinem Sohn Mensch geworden. Um sich auf eine Weise uns zu offenbaren, bei der wir nicht sofort vergehen müssen, sondern bei der wir gerettet werden. Vers 9, Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Jesus tat Wunderzeichen. Er verkündete das Wort Gottes, wie sie es noch nie vorher erlebt hatten. Aber dennoch sahen sie eben nur einen Menschen vor sich. Und das ist eben das Erstaunliche, das ist das Unfassbare. Jesus ist eins mit Gott hinsichtlich zum Menschen. Das heißt, er ist allmächtig, er ist der Schöpfer, er ist das Leben, er ist die Wahrheit. Er ist aber auch eins mit dem Menschen hinsichtlich zu Gott. Das heißt, er ordnet sich Gott unter. Er ist völlig von Gott abhängig. Er ist gehorsam zu Gott. Jesus ist souveräner Gott, der tun und lassen kann, was er will. Er kann übers Wasser gehen. Er kann 5000 Menschen mit 5 Broten satt machen. Der kann sagen, Lazarus, komm heraus. Und gleichzeitig geschieht alles, was er tut, im Gehorsam zu seinem Vater. Unterordnung. Abhängigkeit. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. D.L. Carson hat dazu Folgendes gesagt. Als Mensch war Jesus völlig abhängig von Gott. Aber diese Abhängigkeit ist so absolut, so vollständig, dass es tatsächlich bedeutete, dass alles, was er sagte und tat, exakt das war, was der Vater sagte und tat. Und das bedeutete, dass er die volle göttliche Autorität hinter sich hatte. Also die Absolutheit seiner Selbstverleugnung führte zur Absolutheit seiner Autorität. Und diese Autorität, diese göttliche Autorität, die war nun in einer Person aus Fleisch und Blut. Vor den Jüngern, sie konnten sie berühren, mit ihr Kontakt haben, mit ihr sprechen, sie empfangen. Indem Jesus die Worte Gottes sprach und den Willen des Vaters tat, stand er in vollkommener Unterordnung zu seinem Vater und gleichzeitig mit seinem Vater in vollkommener Autorität über den Menschen. In Jesus sehen wir einen demütigen Menschen und gleichzeitig den souveränen Gott. Gott in seiner Größe, Macht und Heiligkeit, er übersteigt unser Fassungsvermögen. Wir merken das an diesen Versen hier. Aber in Christus, im Fleisch gewordenen Sohn Gottes, können wir nach unseren Möglichkeiten Gott erkennen, wie Gott ist und wie er uns liebt. Also im Sohn, im Evangelium, im Wort sehen wir den Vater auf für uns Menschen bestmögliche Art und Weise. Mehr geht nicht in dieser Welt. Aber das ist schon so groß. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und doch, die Jünger verlangten von Jesus, den Vater zu sehen. Denn sie erkannten nicht, dass sie schon Zeugen der klarstmöglichsten Offenbarung Gottes waren. Kurze Zeit vorher, das ist ja alles sehr eng zusammen, das mit Lazarus. Da sprach Jesus, Lazarus, komm heraus. Hinter diesen Worten stand Gottes souveräne Macht. Ja, sein Wort ist Wahrheit. Sein Wort machte Lazarus wieder lebendig. Sein Wort wirkt Leben, weil er selbst das Leben ist. Aber die Jünger haben es nicht begriffen. Warum? Weil ihre Herzen noch verdunkelt waren durch die Sünde. Und wisst ihr, uns würde es genauso gehen. Es musste eben noch etwas geschehen. Die Inkarnation reichte nicht aus. Jesus musste nicht nur als Mensch zu uns Menschen kommen, er musste auch für uns Menschen sterben. Er musste also nicht nur zu uns kommen, sondern er musste wieder von uns weggehen, zurück zum Vater, über das Kreuz. Ihr kennt doch dieses Bild, der Ameisenhaufen im Wald, und jetzt muss die Straße gebaut werden, und der Förster muss jetzt den Ameisen sie retten, wie macht er das? Wisst ihr, dieses Bild reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, wenn der Förster eine Ameise wird, weil die Ameisen ihn dann nur als Ameise erkennen. Und ihm nicht glauben. Das reicht nicht aus. Jesus musste wieder zurück zum Vater über das Kreuz. Er musste das wegnehmen in ihren Herzen, was sie daran gehindert hat, den Vater zu erkennen, Rettung zu erkennen. Er musste uns die Stätte bereiten, den Weg ebnen, er musste selber der Weg werden. Und so ermahnt uns Jesus, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir noch um der Werke willen. Jesu Werke bestätigen seine Worte, klar. Er tat, was nur Gott tun konnte. Die Jünger brauchten diese Ermahnung, klar, weil sie haben es ja immer noch nicht begriffen. Die Frage ist, brauchen wir diese Ermahnung? Wir kennen doch nun diese Zusammenhänge. Und wir glauben daran. Haben wiedergeborene Christen diese Ermahnung noch notwendig? Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Nun fragen wir mal so, sind wiedergeborene Christen in ihrem Herzen noch erschreckt, verunsichert, aufgewühlt oder angstvoll? Haben wiedergeborene Christen noch Zweifel? Gibt es solche Momente in eurem Leben? Und ich denke, wir alle kennen diese Momente. Wir stehen eben nicht über unseren Ängsten, Problemen und Herausforderungen und Zweifeln. Wir sind nicht über alle Schicksalsschläge erhaben. Im Gegenteil. Wir sind so schnell beunruhigt und verunsichert, wir sorgen uns um unsere Zukunft. Wir wissen eben nicht, wie wir mit all dem fertig werden sollen, was auf uns zukommt. Und wir wissen schon gar nicht, wie das, was da auf mich zukommt, wie das, was da auf uns zukommt, wie das jetzt uns zum Besten dienen soll. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wisst ihr, wir brauchen diese Ermahnung. Die Frage ist, wie können wir denn so glauben? Die Ermahnung ist das eine. Aber das andere ist, ja, wie? Wie können wir so glauben, gerade wenn unsere Herzen erschreckt sind? Wenn wir völlig fertig mit der Welt sind. Wisst ihr, die Jünger waren in dieser Situation, vielleicht noch viel, viel, viel mehr, als wir das schon erlebt haben. Und er sprach dann seinen angstvollen, erschreckten Jüngern nicht nur irgendwie so ein paar tröstende Worte und Versprechen zu. Hey, ihr lieben Jünger, habt doch Vertrauen, es wird alles gut. Und das in verschiedenen Versionen noch ein paar Mal wiederholt, so wie wir das vielleicht machen. Nein, das macht er nicht. Wisst ihr, was Jesus hier macht? Er beginnt ihnen Theologie zu unterrichten. Er erklärt ihnen nicht nur die weiteren Geschehnisse, sondern er lehrt ihnen ihre Bedeutung und ihre Anwendung. Die Lehre, die Theologie über Jesus, über das Evangelium, über seine Verherrlichung, das ist der Trost, den sie brauchen. Wenn wir diese Lehre verstehen, wenn wir diese tiefen Wahrheiten über Jesus verstehen, dann werden wir fest im Glauben. Was uns dieser Text sagen will, ist, habt keine Angst vor Theologie, vor schwierigen Zusammenhängen und Lehren der Bibel, weil sie vielleicht so trocken sind und weil man sie ja eh nicht verstehen kann und weil ich mir das eh alles nicht merken kann. Ich habe es doch morgen schon wieder vergessen. Was nützt mir denn das ganze Wissen? Reicht es nicht, einfach auf Jesus zu vertrauen und gut? Ich glaube an Jesus. Wisst ihr, wir dürfen schlichten, kindlichen Glauben nicht verwechseln mit einem naiven Glauben, der sozusagen auf diese tiefere Lehre gerne verzichtet und sich dann nicht damit belasten will. Schlichter, kindlicher Glaube, der nimmt alles an, was Jesus ihm sagt. Er vertraut darauf. Aber unser Glauben wird so vertrauensvoll, so fest und beständig und siegreich. Nicht durch ein Jesus-lieblich-Grundgefühl. Unser Glauben wird gestärkt, indem wir immer tiefer den Inhalt, das Objekt unseres Glaubens, Jesus und sein Werk verstehen. Wir brauchen einen objektiven Glauben. Wenn du in der Not und Anfechtung bist, dann wird dich nicht ein Jesus-Hochgefühl, was du mal irgendwann hattest, durchtragen. Weil dann bezweifelst du das alles. Dann werden dich die Tatsachen, die Wahrheiten, die tiefe Lehre über Jesus, von Jesus durchtragen. Und weil diese Lehre so wichtig für uns ist, kommt nur noch ein fünfter Punkt, obwohl die Predigt heute etwas länger dauert, aber so ist es nun mal mit diesem Text. Und das gibt uns nun mal den festen Halt. Der fünfte Grund für festen Glauben in Christus, die Folgen des Glaubens. Ich lese nochmal Verse 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird noch größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also, das ist schon jetzt hier ein starkes Stück. Die erste Folge eines solchen Glaubens ist was? Wir werden größere Werke tun, wenn wir an ihn glauben. Größere Werke als er. Aber jetzt mal im Ernst, Jesus. 5000 Leute mit Frauen und Kindern, ja, durchfüttern mit 5 Broten. Jemand zum Leben erwecken, der schon 4 Tage tot ist. Jetzt hast du übertrieben. Jetzt versuchst du uns so ein bisschen hier noch den Schwung mitzugeben, damit wir jetzt einfach durchhalten. Das stimmt nicht mit unserer Erfahrung überein. Das ist jetzt nicht Wahrheit. Und es ist die Wahrheit. Wisst ihr, solange Jesus als Mensch bei den Menschen war, konnten sie nicht von ihrer Sünde befreit werden. Konnten sie nicht den Vater in Christus erkennen. Selbst die, die am engsten mit ihm zusammen waren, 3 Jahre lang, konnten es nicht. Das konnte erst geschehen, weil Jesus wieder zum Vater zurückgegangen ist. Aber jetzt wird diese Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Kreuz und Auferstehung verkündet. Und das ist das, was Leben bringt. Und wir dürfen daran teilhaben. Und deshalb tun wir größere Werke, als Jesus sie zu seinen Erdenzeiten getan hat. Wenn wir das Wort verkünden und dadurch Menschen zum Glauben kommen, dann ist das das größte Werk, das größte Wunder, was passieren kann in dieser Welt. Dass ein Mensch Gott in Christus erkennt und gerettet ist in Ewigkeit. Die 5000, die Jesus satt gemacht hat, die waren satt für einen Tag. Lazarus, der kam wieder zum Leben und musste wieder sterben. Die durch das Wort, durch unser Zeugnis zum Glauben kommen, leben in Ewigkeit. Und die andere Folge unseres Glaubens, das ist, dass unsere Bitten im Namen Jesu von Gott erhört werden. Und Christus macht uns hier Folgendes deutlich. In Christus sind wir schon hier mit dem Vater verbunden. Das ist nicht erst etwas, was wir dann im Himmel erfahren. Das haben wir schon hier. Nicht in dieser Fülle, aber wir haben es. Das ewige Leben beginnt nicht erst, wenn wir bei Gott sind, sondern es beginnt hier, durch unsere Beziehung zu Jesus, durch unseren Glauben. Und das bedeutet jetzt konkret, wir können schon hier, als Kinder Gottes, ihn bitten um alles, was wir brauchen. Und er will uns damit segnen. In Jesu Namen beten, das bedeutet, dass wir auf der Grundlage dessen beten, was Jesus getan hat. Auf der Grundlage des Evangeliums. Und es bedeutet aber auch, dass der Inhalt unserer Bitten dem Wesen des Evangeliums entspricht. In seinem Namen, also dem Wesen seines Namens, dem Wesen Jesu entspricht. Und diese Folgen, diese Früchte des Glaubens, die stärken wiederum unseren Glauben. Das heißt, wir brauchen uns nicht darauf einbilden. Das machen wir ja oft. Wir erleben die Früchte, wir bilden uns gleich was darauf auf. Nein, wir brauchen uns nichts darauf einbilden, sondern sie sollen uns umso fester an Jesus binden. Sie sind uns doch von Gott gegeben. Und sie weisen uns und andere wieder auf Gott und so verherrlichen sie Gott. Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, du gingst, um uns eine Stätte bei Gott zu bereiten. Und du bist selbst diese Stätte. Und du selbst wirst alles, was wir in dieser Welt erfahren, was nur eine Vorschattung ist auf dich, sowas von erfüllen, wie wir es uns überhaupt nicht vorstellen können. Und Herr Jesus, du wirst wiederkommen, leiblich, und wirst uns zu dir holen. Ja, du selbst bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dir sehen wir den Vater. Und durch dich haben wir Anteil am größten Werk in dieser Welt, dass Menschen gerettet werden. Und in deinem Namen werden unsere Bitten erhört. Was für wunderbare, unerschöpfliche Wahrheiten. Vater im Himmel, wir bitten dich, schenke uns ein immer tieferes Verständnis dieser Wahrheit und stärke dadurch unseren Glauben und beruhige dadurch unsere erschreckten Herzen, damit wir in großer Zuversicht Jesus nachfolgen und dich so verherrlichen. Und wir beten das in Jesu Namen. Amen.